Gartenradio. Mitten im Grünen.
Diesmal geht es um Kübelpflanzen, die manchmal auf Kuschelkurs und manchmal auf Krawall gebürstet sind, wenn man sie quasi in einer Zwangs-WG, nämlich im Kübel, zusammenfärcht. Auf das Thema sind Gärtner Janek Weber und ich gekommen, als ich ihn beim letzten Mal gefragt habe, wie kann es denn sein, dass mein immergrünes Geißblatt so eine richtig lebensfrohe Rankpflanze in ihrem schönen großen Kübel ein ganzes Jahr lang keinen einzigen Millimeter gewachsen ist. Und da hat der Janek gefragt, hat sie einen Kübel für sich? Nö, habe ich gesagt, sie teilt sich ihren Lebensraum mit einem Rosmarin, der ihr schön die Füße warm halten soll. Das kann ja nicht klappen, meinte Janek dazu. Und warum das nicht klappen kann, welche Pflanzen-WGs im Kübel sonst noch Ärger machen, wer ein Kandidat für ein Single-Apartment ist und bei wem es mit dem Miteinander klappt, darüber sprechen wir heute hier in der Alexianer Klostergärtnerei in Köln. Hallo Janek.
Hallo Heike.
Also wir reden ja über mehrjährige Wohngemeinschaften. Bleiben wir doch mal bei dieser Kombi Rankpflanze, Geißblatt und Rosmarin. Warum konnte das mit dem Rosmarin nicht klappen?
Weil der Rosmarin zum einen ganz unterschiedliche Ansprüche hat als das Geißblatt. Das Geißblatt ist ja sehr hungrig und sehr durstig und der Rosmarin ist es eher nicht. Der ist sehr genügsam und ist eben nicht so durstig. Und was noch dazu kommt, ist, dass der Rosmarin leider auch einen Stoff abgibt an den Boden, der dafür sorgt, dass Dinge, die nicht wirklich dazu passen, ein Geißblatt passt eben überhaupt nicht dazu. Das sorgt dafür, dass das Geißblatt dann im Wuchs zurückgenommen wird.
Was gibt der denn unterirdisch ab?
Der gibt Hormone ab, die dafür sorgen, dass der Boden sich im pH-Wert etwas ändert und in der Nährstoffzusammensetzung sich etwas ändert. Aber es ist so eine Art Wuchshemmer auch für die Nachbarpflanze. Das gibt es bei einigen Pflanzen, bei einigen ist es bekannt. Aber es ist eben auch bei den mediterranen Kräutern schon mal der Fall.
Wer gehört denn noch zu denen, die anderen, ich sag mal, die Erde zum Atmen nehmen?
Heucherer zum Beispiel geben Stoffe an den Boden ab. Petersilie tut das oft. Die gibt einen Stoff an den Boden ab, der dafür sorgt, dass Petersilien-ähnliche Pflanzen da nicht wachsen. Aber da gibt es ein paar Sachen. Zum Beispiel auch viele Zwiebelgewächse, also Alliumarten, geben einen Stoff an den Boden ab. Und da sorgen die dafür, dass andere Pflanzen, die mit diesem Medium nicht klarkommen, dann kümmern oder sogar eingehen können.
Aber auch Heucherer, weil die sieht man ja auch hier bei euch ganz oft im Kübel zusammen mit anderen Pflanzen.
Ja, ich weiß, ja. Weil die natürlich jetzt im Herbst wunderschön sind. Aber in Kombination mit anderen Pflanzen, dann lassen die Pflanzen eingehen. Wenn man die in einem gemischten Kübel kauft, dann sollte man die Sachen auseinandernehmen über kurz oder lang. Spätestens im Frühjahr sollte man die trennen voneinander und dann gehören die entweder in den Garten oder in den noch größeren Kübel. Und dann gehören eigentlich alle Heucherer zusammen in einen Kübel. Aber letztlich ist das ein Manko dieser Heucherer, dass die für sich auch irgendwann das Medium Boden so schlecht machen, dass sie selber dann auch nicht mehr sich wohlfühlen. Das heißt, eigentlich sind gleiche noch nicht mal miteinander kompatibel. Deswegen Heucherer in Kombination mit anderen Sachen immer eine ganz ungünstige Version.
Also Heucherer wären wirklich was für ein Single-Apartment.
Ja.
Allium, Petersilie.
Bei den mediterranen Kräutern, Lavendel ist zum Beispiel auch keine wirklich gute kombinierbare Pflanze, obwohl man das oft hört und sieht, weil Lavendel sehr speziell ist in den Ansprüchen. Aber auch der gibt eben wie die typischen Italiener, also auch Thymian zum Beispiel und Oregano. Das sind Sachen, die sind miteinander etwas kompatibler. Mit anderen sind die dann nicht so richtig gut befreundet. Was zum Beispiel auch nicht funktioniert, sind Zitrusgewächse oft mit anderen Sachen unterpflanzt. Das sind jetzt keine winterharten Pflanzen, aber es sind natürlich mehrjährige Kübelpflanzen. Und wenn man die gerne in einem Kübel unterpflanzen möchte, dann sind die auch sehr eigen und auch die mögen weder Geranien noch Petunien noch andere Kräuter als Unterpflanzung. Zitruspflanzen stehen wirklich gerne allein im Topf. Die geben über die Blätter natürlich ein Aroma ab. Das gibt ein Fludium um die Pflanze herum und das sorgt dafür, dass eben vieles, was als Sommerbepflanzung gerne unter diese mediterranen Stämmchen gepflanzt wird, nicht da funktioniert. Oder zum Beispiel ein Oleander, ist jetzt auch keine winterharte Pflanze, aber eine sehr schöne Kübelpflanze, die viele Leute ein paar Jahre haben und hier in Köln sogar draußen lassen. Als Unterpflanzung ist da nichts möglich. Da kann man wirklich nichts drunter setzen. Zum einen durch das Wurzelgeflecht, was sehr stark ist. Und zum anderen gibt auch der Oleander über die Wurzeln einen Stoff ab. Ich kann es nicht genau sagen, was es ist, aber der gibt einen Stoff ab, der den Boden oder andere Pflanzen vergiftet.
Also das eine, was die Harmonie trüben kann, ist eben Wirkstoffe, die unterirdisch ausgeschüttet werden oder über die Blätter oder über die Blüten. Was kann noch für Stress sorgen?
Dass die natürlich sehr unterschiedliche Ansprüche haben. Es gibt ja Pflanzen, die wollen viel, viel, viel Wasser haben. Eine Funkie, Hosta, das sind ja Pflanzen, die sehr durstig sind, oder Farne. Und wenn man die zum Beispiel kombinieren würde unter eine Rose oder unter eine Kletterpflanze, wie zum Beispiel dein Geißblatt, dann würde das nicht funktionieren. Dann sind die so unterschiedlich, das eine ist ein Säufer und das andere ist wirklich so ein fast ein Trockenkünstler, dann würde das nicht klappen. Oder wenn das eine sehr hungrig ist und das andere wenig hungrig ist, beide könnte man in einem Topf nicht gut ernähren. Also ich hatte neulich eine Kundin, die hatte einen Kasten, da hatte die eine Kiefer zum Beispiel drin, das ist so eine Zwergkiefer aus den Alpen, war das sehr süß, so eine kleine Runde. Und dazu wollte die Stauden kombinieren und ich hätte ihr empfohlen, ja, dass sie da so alpine Stauden dazu kombiniert, zum einen um das optisch aufzugreifen, aber auch um die Ansprüche gleich zu ziehen. Aber sie wollte gerne Astern und noch eine Dahlie dazwischen und. So auffällige klassische Bauerngartenstauden, die ja auf gutem, nährstoffreichen Boden wachsen und nicht in den Alpen wachsen. Und das hat sie versucht und das hat nicht funktioniert.
Jetzt merke ich vielleicht sowas wie, dass der Rosmarin und in dem Fall jetzt das Geißblatt, dass die nicht zusammenpassen. Hm. Die stehen da jetzt schon anderthalb Jahre zusammen im Kübel. Kriege ich die wieder auseinander?
Das ist sehr schwierig. Nach anderthalb Jahren könnte das echt ein Problem sein. Also man kann natürlich bei manchen Sachen, die eine sehr schlanke Hauptwurzel haben, wie zum Beispiel eine Rose oder wie ein Rosmarin, kann man natürlich mutig mit dem Spaten vorgehen, die ganze Sache rausnehmen und halbieren oder vierteln, je nachdem, ob man da so ein bisschen erkennen kann, bis wohin die Pflanze sich ausgebreitet hat. Aber man sagt eigentlich, nach anderthalb Jahren ist der in einem Kübel ist der Punkt erreicht, dass man die nicht ordentlich trennen könnte, ohne dass man nicht eine zerstört. Also du kannst dir natürlich Mutter Natur das selber entscheiden lassen, aber die sich wohler fühlt, wird die andere natürlich überwachsen oder verdrängen. Eine Pflanze stirbt ja nicht von heute auf morgen, die stirbt ja schon sehr langsam und baut dann nach und nach ab. Also ich würde so ein halbes Jahr, würde ich etwa den meisten Sachen geben, dann da kann man noch erkennen, wo die Wurzelballen sind und wie man das dann mit einem Spaten oder scharfen Brotmesser wieder trennen kann, aber anderthalb Jahre oder noch länger, na, aussichtslos, glaube ich.
Da haben wir ja dann auch schon wieder das nächste Problem, weil wenn ich jetzt merke, dass bei irgendeiner Kletterpflanze im Kübel was nicht stimmt, die ist ja fest. Was mache ich dann?
Dann würde ich ja immer die Kletterpflanze vorziehen. Das ist immer ein Problem. Das ist oft, wenn wir Kunden haben, sage ich denen, nehmen Sie schon mal einen großen Topf, vorsorglich auch einen großen Topf, selbst wenn die Proportionen zwischen einzelner Pflanze und Kübel noch ein bisschen verschoben sind. Aber sie werden den Blauregen, die Klematis oder noch schlimmer die Rose natürlich schwer bewegen können, um die aus dem Topf herauszunehmen und den neuen Topf reinzusetzen, ohne dass sie da sehr viel zerstören. Was man natürlich machen könnte, ist die Dinge zurückzuschneiden, die Kletterpflanzen. Vieles kann man ja sehr mutig auf eine Höhe von 20, 25 Zentimeter zurückschneiden, aus dem Topf rausnehmen, in den größeren Topf setzen. Aber man hat natürlich ein Stück weit Zeit verloren durch das Abschneiden, einige Jahre wahrscheinlich verloren. Eine große alte Pflanze macht das schneller als eine junge, das wieder neu zu wachsen, aber man wirft eine Pflanze dann sehr arg zurück. Ja. Deswegen ruhig, wenn man eine Kletterpflanze auf dem Balkon, auf der Terrasse haben möchte, würde ich immer einen Kübel nehmen, der mindestens 50 cm Durchmesser hat und dann würde ich vielleicht auch eine Unterpflanzung drunter setzen, die dann nach und nach schwächer wird in dem Maße, wie die Kletterpflanze stärker wird. Das würde ich vielleicht sogar gedanklich schon einplanen.
Zum Beispiel, nehmen wir mal einen Wein. Was könnte man denn dann runterpflanzen?
Also unter den Wein, da könnte man die Italiener setzen, weil die eigentlich von den Ansprüchen her sehr, sehr ähnlich sind. Das heißt, die möchten durchlässigen, sehr kiesigen, nicht zu staunassen Boden. Die mögen beide nicht so viel Dünger. Deswegen könnte man da Majoran, Oregano, Thymian, Salbei und Rosmarin, kann man eines von den Dingen könnte man da drunter setzen. Man kann natürlich auch am Anfang eine einjährige Bepflanzung drunter setzen. Oder bei den Stauden könnte man überlegen, ob man zum Beispiel einen Röhrenstern drunter setzt oder eine Spornblume oder Wildastern oder Wildstauden zum Beispiel, die alle mit sehr magerem, trockenen Boden und sehr viel Sonne klarkommen. Das wäre eine Unterpflanzung für so einen Weinstock. Was man wissen sollte, ist, dass so ein Weinstock, wenn man einen 50er Topf hat oder noch schöner so ein halbes Weinfass hätte, dann hat man die nächsten 8, 9, vielleicht sogar 10 Jahre Ruhe. Dann entwickelt er sich sehr gut und wird auch dann 2 Meter, 3 Meter, über 3 Meter lang. Aber man stellt dann nach dem 8., 9. Jahr fest, dass er sich nicht mehr so gut entwickelt, dass der die viele Blätter verliert. Dann ist er an einem Punkt, wo man entweder über einen größeren Topf nachdenken muss oder vielleicht über die Freiheit für die Pflanze. Das heißt, man setzt sie in den Garten oder verschenkt die an jemanden mit Garten. Aber Kübel sind natürlich, wenn man nicht über 1 Meter, 1,20 Meter Kübeldurchmesser nachdenkt, dann sind die alle nicht für die Ewigkeit gedacht. Ja. Und bei einer Kletterpflanze würde ich, also ich hätte zum Beispiel nie einen Blauregen in den Kübel gesetzt, weil ich natürlich weiß, dass ein Blauregen 12 Meter hoch werden will und das auch in der Pflanze drinsteckt. Selbst wenn man die immer wieder zurückschneidet, ist das ja genetisch festgelegt. Und deswegen würde ich in einem Blauregen eigentlich drüber nachdenken, den nach 4, 5 Jahren zu verschenken an jemanden, der wirklich einen schönen Platz hat.
Dann würde ich sagen, wenn wir jetzt über Kübelpflanzen sprechen, die mehrjährig im Kübel bleiben sollen, dann kommen wir eigentlich an Gehölzen nicht vorbei, an Bäumchen und an Sträuchern. Da habt ihr ja selber hier so ein paar Kombinationen rumstehen und ich muss sagen, hier der Zierapfel.
Darunter ist eine Wolfmilch und so ein elegantes Gras, Carex. Aber das Highlight ist natürlich in diesem Kübel dieser wunderschöne Zierapfel, der jetzt wirklich tolle Äpfel hat und bis in den späten Herbst wunderbar aussieht. Vom Durchmesser ist das ein 45er Topf. Das ist so ein Würfel auch. Und wir haben diesen Apfel da schon 2 Jahre drin, ohne großen Aufwand. Die ganze Sache ist mit Kübel etwas größer als ich, also größer als 1,82 Meter. Und der wird auch noch ein bisschen zulegen. Und bei dieser Kübelgröße würde der mit der Unterpflanzung, würde der jetzt noch 3, 4 Jahre ohne Bedenken funktionieren. Die Unterpflanzung würde so vielleicht ein bisschen schwächer werden. Wobei die Wolfsmilch ist ziemlich tough. Die würde das, glaube ich, gegen alles schaffen. Das ist eben eine tolle Unterpflanzungskombination, Wolfsmilch bei den meisten Sachen. Und der Apfel würde wirklich noch, ohne Unterpflanzung, würde der noch 10 Jahre da drin stehen können. Das ist eine Zwergform, das ist das Schöne bei dem Zierapfel. Das ist kein riesengroßer Baum werdend. Jeder, der eine mehrjährige Bepflanzung für einen Kübel möchte, sollte auf jeden Fall über Zwergformen nachdenken. Die sind am Anfang natürlich immer ein bisschen klein, weil die natürlich langsam wachsen. Aber alles, was langsam wächst, kann natürlich sehr lange in einem Kübel bleiben. Und in einem 45er, 50er Kübel können eben diese Zwergäpfel, Zwergkiefern, Zwergahorn, Zwergkornellkirschen, das kann da wirklich ein paar Jahre drin bleiben. Selbst, also man kann das schneiden, in Form bringen, aber selbst ohne Schnitt würden eben, wie zum Beispiel der Apfel, würde sehr gut wirklich ein paar Jahre da drin leben. Und als Unterpflanzung finde ich ein Gras in Kombination mit einer Staude und einem Einjährigen. Und ich weiß, dass die Kollegin sogar ein paar Zwiebeln dazwischen gesetzt hat fürs Frühjahr. Narzissen, die auch sehr lange, ein paar Jahre da funktionieren. Das würde sehr gut klappen.
Das hat ein bisschen so eine wilde, naturnahe Optik.
Das ist wie aus dem Garten ein Stück geschnitten und in den Kübel gesetzt. Als ob dieser Apfel mitten im Beet gestanden hätte und man würde das so rausnehmen und in ein Gefäß setzen. Und dann könnte man es auf die Terrasse setzen. Das ist die Idee dahinter.
Und hier haben wir einen kleinen Fliederbaum.
Zwergflieder, Palibin. Rosa blüht. Im Frühjahr ist das ein Traum. Vor Corona haben wir den eingepflanzt. Der steht also mindestens schon 5 Jahre haben wir den da drin. Das war ein ganz dünnes, kleines Stämmchen mit einer Krone so groß wie vielleicht so eine Hand so groß. Und das ist jetzt ein Kronendurchmesser von 50, 60 Zentimeter und es ist ein einziges Blühwunder, wenn der blüht. Und wie gesagt, 5 Jahre, die Unterpflanzung, die haben wir jetzt alle 2 Jahre mal gewechselt, aber der könnte ganz entspannt nochmal 10 Jahre in diesem Topf bleiben. Aber das ist eben Zwergform, das ist kein gewöhnlicher Flieder, der dann 4 Meter groß wird und auch einen riesigen Wurzelbereich hat. Den werden wir noch ein paar Jahre da drin lassen.
Und da ist auch wieder Wolfsmilch drunter.
Genau, weil das einfach immer gut aussieht, das spricht für Wolfsmilch, das ist im Frühjahr wunderschön blühen. Den Rest des Jahres hat das eine tolle Laubfarbe, ist auch noch trockenheitsverträglich. Purpureum ist das und es ist halt im Winter auch belaubt.
Es sind wirklich kleine Landschaften, ja, ne, die da zu sehen sind.
Bei diesem Kübel hat man noch was Einjähriges als Highlight für den Herbst gepflanzt, da ist ein Silberblatt dabei und im Frühjahr wird dann als Lückenfüller eine Prime gesetzt oder eine Anemone und im Sommer kommt dann eine Petunie oder eine Fächerblume rein. So kann man das eigentlich über ein paar Jahre auch erhalten. Und je schwächer das im Wurzelballen ist, desto länger kann man auch diese Wechselbepflanzung oder diese Unterpflanzung erhalten. Wir haben ja zum Beispiel auf der Terrasse auch zwei große Kübel mit jeweils zwei Lorbeer drin, portugiesischer Lorbeer, nicht Kirschlorbeer. Und der ist jetzt nach dem zweiten Jahr schon am Kämpfen, wird langsam gelb, die Blätter, und fühlt sich da total unwohl. Und da hätte man noch nicht mal eine Unterpflanzung drunter setzen können, weil die einfach zu groß werden wollen und zu mächtig sind im Wurzelbereich. Deswegen muss man wirklich gucken, schwach wachsende Sachen, Stämmchen sind das oft auf schwach wachsenden Unterlagen. Und dann kann man ein sehr schönes harmonisches Bild aus einem kleinen Stämmchen oder einem Busch mit Unterpflanzung erzeugen und sehr lang im Kübel lassen.
Also im Prinzip alle Obstgehölze, wenn alle, die Mini sind?
Alle Mini-Obstgehölze, das fängt an mit den Beerenobst, die man auf Stämmchen kaufen kann, Johannisbeeren, Stachelbeeren, Josterbeeren, aber auch Mini-Äpfel, also wir haben ja ein tolles Sortiment mittlerweile an Zwergobst, was dann bei vernünftigem Schnitt zwischen 1,80 Meter und 2,50 Meter groß werden kann. Das ist ja für den Balkon mal gezüchtet worden auch. Auch die Säulenäpfel und Säulenbirnen sind eigentlich sehr lange auch in einem Kübel haltbar. Und auch die bilden nicht so ein ausgeprägtes Wurzelgeflecht, sondern, und da kann man, wenn man jetzt nicht diese aufwendigen Sachen haben möchte, könnte man zum Beispiel Hauswurz oder Sedum drunter setzen. Das ist noch unkomplizierter und noch einfacher.
Eiche oder Buche würde ich jetzt nicht in Kübel
nein,
setzen.
Nein, ich kenne das von Freunden, die haben einen Haselnuss, weil das Eichhörnchen den Namen vergraben hat, und deren Herz hängt da so dran. Und die haben einen riesigen Kübel für diese Haselnuss gemacht. Aber das ist natürlich ein Baum, der wollte mal einen Park beschatten. Und der ist natürlich in einem Töpfchen völlig unglücklich. Das sieht man dem auch an. Der verliert früh die Blätter, der bekommt spät die Blätter. Der hat noch nie geblüht oder Früchte gehabt, weil er einfach keine Erde mehr hat.
Dann eine Sache vielleicht noch zu den Gehölzen. Da haben wir beim vorletzten Mal über Rosen gesprochen. Und da habe ich immer gesprochen von Dornen, von Dornen, von Dornen. Und da kam jetzt auch eine Zuschrift, und das ist natürlich falsch. Rosen haben keine Dornen, sondern...
Ja, das sind Stacheln, ja. Und Dornen und Stacheln kann man sehr gut voneinander unterscheiden, weil Stacheln kann man sehr gut lösen vom Zweig. Also, und das kann man sehr gut machen. Aber zum Beispiel eine Stachelbeere hat ja Dornen. Und die kann man ganz schlecht von den Zweigen lösen. Dann bricht man eigentlich nur die Spitze ab. Das ist so der Unterschied. Aber wenn wir schon mal bei Rosen sind, Rosen sind ja keine besonders guten Kübelpflanzen. Und vor allen Dingen sind Kletterrosen keine guten Kübelpflanzen, weil die alle sehr groß werden wollen und weil die eine sehr lange, schlanke, tiefe Wurzel haben. Und über kurz oder lang sterben die meisten Rosen einen ganz erbärmlichen Tod im Kübel.
Wir bleiben nur bei den Gehölzen und gucken uns aber jetzt mal die Sträucher an, weil da haben wir auch einiges jetzt hier bei euch gesehen, was ihr da auch in den Kübeln habt und was total üppig aussieht. Da haben wir jetzt hier auch zwischen zwei Wolfsmilchen.
Einen sibirischen Hartriegel. Der ist wunderbar. Der Vorteil bei dem sibirischen Hartriegel ist, dass der sehr gut schnittverträglich ist, dass man den sogar eigentlich gerne alle drei Jahre diese Äste mutig zurückschneidet. Der hat ja wunderbare rote Blätter und auch noch tolle rote Stiele, die auch im Herbst, Winter auch noch toll aussehen. Die sind jetzt in einem sehr großen Gefäß, aber auch das ist ja ein Trend, der mittlerweile für die Terrasse gerne genommen wird. Man macht nicht mehr Kübel, 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 sondern man hat oft so eine Art Hochbeet, könnte man das nennen. Und dann hat man so eine Art kleinen Garten, den man dann auch mit Gehölzen bepflanzen kann, die ein Ideechen schneller wachsen. Also auch nicht mit der Eiche und der Kastanie, aber zumindest mit Zwergsträuchern, Zwergbäumen. Und da kann man so einen Ausschnitt aus einem kleinen Garten erzeugen. Und wir haben aber noch einen anderen Hartriegel, den buntlaubigen. Der ist natürlich ein Solist dann in seinem Topf geworden, weil er allein durch den Wuchs, durch die Schattenbildung, hat er seine Unterpflanzung nach und nach verdrängt. Der ist halt der Stärkere. Also ein Gehölz in Kombination mit Kräutern und Einjährigen und Stauden und kleinen Gräsern, da ist immer das Gehölz das Stärkere. Das muss man einfach wissen.
Dann haben wir hier jetzt mal eine Staudenkombination.
Das eine Wüstenmalve kombiniert mit Gaura. Das ist ja auch eine ganz klassische Staude. Die Wüstenmalve hat so aprikofarbene Blüten und die Gaura, die Prachtkerze, hat diese weißen, feinen, eleganten Blüten. Und die Wüstenmalve begießen ja nicht immer so regelmäßig. Das ist das, was mit diesem unregelmäßigen Gießen am besten klarkommt. Und über kurz oder lang wird dieser ganze Kübel, wenn man ihn nicht verändert, wird die Wüstenmalve das übernehmen. Der Vorteil bei den Stauden ist aber, wenn man Stauden miteinander kombiniert, ist, dass man die auch rausnehmen kann im Frühjahr. Dann macht man den ganzen Kübel leer, nimmt die Stauden raus, teilt die und setzt Teilstücke wieder ein.
Eignen sich alle Stauden für den Kübel?
Eigentlich schon. Es gibt natürlich so Klassiker, die eigentlich extrem gerne in Kübel gesetzt werden. Das sind zum Beispiel Funkien. Wenn man nach England fährt oder nach Holland fährt, dann sieht man selten Funkien im offenen Boden. Dann sieht man die meistens in wunderschönen alten Terrakotta-Töpfen.
Aber die stehen auch meistens wirklich alleine im Kübel.
Ja, ja, ne? Also die würde ich auch alleine in den Kübel setzen, weil die am Anfang wenig Konkurrenz mögen. Wenn die aber mal groß genug sind, dann sind sie wieder so stark, dass sie ihre Konkurrenz natürlich dann bedrängen, den Mitbewohner bedrängen würden.
Und dann hast du am Anfang schon gesagt, Zwiebelpflanzen, die sind ja eigentlich ideal, dass ich die sofort mit reinstecke, aber nicht alle.
Nicht alle. Also Schneeglöckchen, Krokusse, das funktioniert super. Tulpen sind ein bisschen schwierig, weil Tulpen an sich ja lieber Solisten sind und sehr anspruchsvoll sind, was den Boden angeht. Und was aber überhaupt nicht gut funktioniert, sind Allium, also alle Zierlauchsorten. Die mit anderen Sachen zu kombinieren, macht es echt schwierig, weil wir hatten mal eine Kombination aus Lavendel und Zierlauch und Lavendel und Rosmarin und Zierlauch. Innerhalb von 3 Monaten sah man dem Rosmarin an, dass der Tod unglücklich war und gelb wurde, weil einfach auch diese Alliumarten, und da zählt dann auch die Gemüsezwiebel noch dazu, dass die nicht mit allem so gut zu kombinieren sind und dass die leider auch was abgeben an den Boden und an die Umgebung, was Nachbarn eben nicht glücklich macht. Ja.
Also Daumen hoch für?
Daumen hoch geht zum Beispiel mit Narzissen sehr gut, mit Winterlingen funktioniert das gut und als Unterpflanzung mit Anemonen, frühlingsblühenden Anemonen. Sogar kleine Wildtulpen sind gar nicht so schwierig. Die könnte man unter so ein Ahorn oder unter einen Zierapfel oder unter eine Zwergweide, könnte man die sehr gut setzen. Oder diese Hängeweidenkätzchen. Und das funktioniert ja auch ein paar Jahre lang gut. Aber diese spätsommerblühenden Allium oder eine Kaiserkrone, die funktionieren leider nicht. Das sind Solisten und die wollen bestenfalls mit ihresgleichen, aber eigentlich wollen die alleine stehen.
Gucken wir doch mal nach dem Kübel.
Ja, letztlich ist es den Pflanzen bei guter Pflege fast egal, ob das ein Tontopf ist oder ob das ein Kunststofftopf ist oder ob das so ein Resopal ist, was so ein Stein-Kunststoff-Gemisch ist. Was man wissen sollte, als kleinen Tipp, wenn man die Sachen austopfen möchte, sollte man natürlich niemals einen Topf nehmen, der nach oben hin schmaler wird. Leider haben viele Töpfe oben nochmal so einen Rundrand, der nach innen ragt, was es natürlich echt schwierig macht, die Sachen aus dem Topf herauszunehmen, ohne die zu zerstören. Und wenn man wirklich in der Planung ist, dass man die Dinge mal auswechseln möchte, dann sollte der so sein, dass man die Dinge rausheben kann. Was man immer machen sollte, ist, dass der Topf auf Füßchen steht oder auf kleinen Brettchen. Nur im Hochsommer vielleicht ein Untersetzer drunter, aber bei einem 50er-Topf braucht man gar nicht mehr über einen Untersetzer nachdenken. Kriegt man sowieso nicht mehr bewegt. Das Material selber ist wirklich den Pflanzen ziemlich egal. Es gibt ja auch tolle Sachen aus Jute oder aus Filz. Bewege ich den Kübel oft, dann sollte der nicht zu schwer sein. Wenn ich den aber nicht so oft wieder bewege, dann würde ich natürlich einen Tontopf nehmen, weil der natürlich auch eine Standfestigkeit entwickelt. Ja.
Und sind denn manche Materialien für die Pflanze im Winter besser, dass die Pflanze, die Wurzeln besser schützen als andere?
Also Kunststoff hält natürlich nicht warm, das muss man sagen. Also so ein Tontopf oder so ein Filztopf, der sorgt ja auch dafür, dass so ein Luftpolster um die Pflanze entsteht. Das tut ein Kunststofftopf nicht. Der friert relativ schnell durch, aber den könnte man natürlich abhelfen, indem man so Luftpolsterfolie oder selber nochmal Filz um den Topf herum macht. Das wäre zu empfehlen. Und im Winter auf jeden Fall spätestens dann auf Holzfüßchen oder eine Styroporplatte zu stellen und vielleicht in Hausnähe zu rücken, wenn es noch geht. Aber einen Kunststofftopf würde ich immer im Winter einpacken, damit er nicht so schnell durchfriert. Ein Tontopf friert einfach langsamer durch und ein Holztopf oder ein Holzgefäß friert deutlich langsamer durch. Das schützt auch die Wurzeln, weil wenn natürlich eine große alte Pflanze drin ist, die schon Jahre drin steht, dann hat man da viele Wurzeln. Wenn da natürlich nur ein Wurzelgeflecht ist und kaum noch Erde, dann ist natürlich schwierig, weil Erde wärmt ja auch die Pflanze. Eigentlich ist Erde der beste Winterschutz, den eine Wurzel haben kann. Aber wenn die lange drin steht, dann muss man vielleicht ein bisschen zusätzlich was machen. Es gibt so Filzjute oder Luftpolsterfolie, wo das natürlich Kunststoff ist, aber das funktioniert sehr gut. Dann wickelt man ein- oder zweimal den Topf ein. Es gibt sogar für die Oberfläche mittlerweile so Scheiben aus einem Kokosgewebe. Das legt man oben drauf. Das schützt nochmal den Boden von oben zu wärmen und eben, wie gesagt, Abstand vom Boden über die Füßchen oder über Holzklötzchen. Das ist wichtig jetzt um die Jahreszeit. Weil wenn der einmal durchgefroren ist, dann kriegt man den nicht mehr aufgewärmt.
Und dann reden wir noch als letztes über die Befüllung. Ich sage extra nicht Erde, weil Erde allein tut es ja nicht.
Nee, es geht auch darum, bei so großen Töpfen, dass man auch eine Drainageschicht reinmacht. Also zum einen sehr, sehr viele Löcher und sehr viel heißt bei einem 50er Durchmesser mindestens 5 Löcher, die etwa einen Durchmesser von einem kleinen Finger haben. Und dann kommt da so eine halbrunde Tonscherbe und dann kommt eine Schicht, also mindestens handdick, eine Schicht aus entweder Lavasplit oder Tongranulat oder Kies in der Größe wie Aquarienkies kommt dann hin. Und dann kommt nochmal eine Trennschicht, das ist wichtig, dass man die Erde von der Drainage trennt. Es gibt so ein Vlies, das lässt das Wasser durch, aber nicht die Erde. Aber ich sage den Kunden manchmal auch, dann nehmen sie ein altes Handtuch, ein Baumwollhandtuch, legen das doppelt da rein, das lässt das Wasser durch, aber nicht die Erde in die Drainage laufen als Trennung. Das reicht auch manchmal aus, ja.
Warum dann, muss es eine Trennung geben zwischen Drainage und Erde?
Ja, weil natürlich diese Schicht soll das Wasser schnell ableiten. Aber wenn zwischen diesen Kies schon die Erde ist, dann läuft das Wasser ja nicht so schnell ab. Es geht wirklich darum, dass das dann aus der Erde reintropft in, wenn man sich das so bildlich vorstellen möchte, reintropft in die Drainage und aus der Drainage dann möglichst schnell wieder rausläuft. Weil die meisten Kübelpflanzen ja im Winter unter Staunässe leiden oder schnell mal unter stauende Nässe leidet. Deswegen ist es wichtig, Löcher und die Drainageschicht, damit, wenn die keine Blätter haben oder wenig Blätter haben, dass dann wirklich die Wurzeln nicht verfaulen. Und dann wäre natürlich die Erde auch wichtig. Und dann ist es entscheidend, was das ist. Für einen Apfelbaum zum Beispiel oder für Zwergbäumchen oder für mediterrane Stämmchen zum Beispiel, Rosmarinstämmchen, wäre es halt wichtig, dass die passende Erde genommen wird. Es gibt für die Italiener, haben wir eine spezielle Erde, das ist Kübelpflanzenerde. Und für die einheimischen Pflanzen kann man eine Blumenerde nehmen oder eine Pflanzerde, die ist ein bisschen magerer. Das wäre entscheidend.
Wie sieht's aus mit Düngen?
Gut sieht's aus. Ich sage den Kunden immer, Dünger ist nicht Goodie obendrauf, sondern Dünger ist Nahrung. Und der Vorteil bei Kübeln ist eben, dass man sogar bei längerfristigen Kübelpflanzen, dass man Langzeitdünger nehmen kann. Und Langzeitdünger heißt nicht für immer, sondern für ein Jahr. Das sind so Düngeperlen, benutzen wir selber auch für unsere Baumschulpflanzen. Die streut man im Frühjahr obendrauf, meistens für so einen Topf 30 cm 2 Esslöffel voll. Und dann reicht das eigentlich für ein Jahr. Für die dauerhaften Kübelpflanzen nimmt man lieber einen Langzeitdünger zum Streuen. Keine Hornspäne, das wäre nicht so das Richtige. Aber ein Langzeitdünger, mineralischer Langzeitdünger, der alle wichtigen Nährstoffe enthält, also Grundnährelemente und Spurenelemente, das ist entscheidend. Dünger ist kein Bonbon, sondern das ist die Nahrung, Butter und Brot.
Okay, da fange ich aber jetzt im Herbst nicht mit an, sondern dann im Frühjahr.
Nächstes Jahr im Frühjahr. Und selbst wenn man jetzt pflanzt, da ist ja eigentlich auch ein bisschen Dünger in der Erde drin. Das reicht auch für jetzt im, da sollen die eigentlich auch nicht mehr so zu füttern bekommen. Aber nächstes Jahr im März, wenn die Schneeglöckchen fast verblüht sind und die Osterglocken anfangen zu blühen, dann düngt man die Kübelpflanzen mit diesem Langzeitdünger und dann hat man bis 2026 hat man dann Ruhe.
Dann haben wir ja schon ganz viel gelernt und ehrlich gesagt, trotz aller Theorie gibt es ja auch immer wieder Beispiele, wo man sagt, das kann eigentlich gar nicht funktionieren und es funktioniert doch. Was hast du denn da schon erlebt?
Ja, das habe ich schon ganz oft erlebt. Ich befürchte aber, dass Mutter Natur da sehr ungerecht manchmal ist und bei den einen die Dinge funktionieren lässt und bei dem anderen nicht. Was natürlich eine Kollegin mir schon auch sagte und wo ich natürlich auch schon drüber nachgedacht habe, wenn man natürlich einen Kübel auf der Terrasse hat mit einer großen Pflanze, dass die manchmal selbstständig werden und durch den Kübel in die Fugen wurzeln und dann natürlich unabhängig werden von dem Kübel. Das kann schon mal passieren. Aber wenn jemand einen großen Strauch auf seiner Dachterrasse hat und der wunderbar funktioniert, dann habe ich da leider nicht immer die Erklärung für. Und dann weiß man, dass die Natur manchmal ihre Wunder für sich parat hat.
Und das heißt, auch wenn man sich ganz stark etwas wünscht, kann man es auch einfach mal versuchen und vielleicht klappt es ja auch.
Ja, und ich glaube, wenn man sich um die Dinge kümmert und ein Auge für die Dinge hat, dann kann man vieles möglich machen. Ja, wenn man auf die Pflanze hört, die sagt einem ja, was sie gerne möchte, dann kann man vieles möglich machen, ja.
Dann würde ich sagen, Janek Weber, ganz herzlichen Dank.
Danke dir auch.
Für diesen Schnellkurs in Sachen Konfliktvermeidungsstrategien für Pflanzen-WGs im beschränkten Wohnraum. Und ich sage jetzt herzlichen Dank fürs Weitersagen, fürs Abonnieren und wie immer auch für die vielfältige Unterstützung und vor allem fürs Hören, Hören, Hören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
Gartenradio. Gezwitscher. Thank you. Das war der Feldschwirl. Gartenradio Ausblick.
Beim nächsten Mal geht es um einen ganz besonderen Dahlienliebhaber. Er heißt Daumans Oss, er stammt aus Lettland und seitdem seine Biologielehrerin ihm im Jahr 1986 zwei Dahlien geschenkt hat, ist seine Liebe zu Dahlien Jahr für Jahr gewachsen. Mittlerweile lebt der Biochemiker und Betriebswissenschaftler in Berlin, hat sich da außerhalb der Stadt am Ufer der Havel ein regelrechtes Dahlienparadies erschaffen. 4000 Dahlien wachsen dort, 500 Sorten aus Lettland, aus Amerika oder auch aus Japan sind dort zu finden. Und uns wird er einige der Geschichten dieser Dahlien erzählen, wie es zusammenpasst, Biochemiker, Betriebswissenschaftler und Dahlienzüchter zu sein. Und wir bekommen natürlich ein paar Tipps, wie man Dahlien prächtig blühen lässt und sicher durch den Winter bekommt.